Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo, hier ist eine neue Ausgabe des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und meinem Kollegen Carsten Kellermann.
Hallo.
Und Carsten, wir sprechen mal wieder über eine vergebene Führung gegen den FC Augsburg in der Bundesliga, aber noch über viel mehr.
Genau, wir sprechen über unseren Helden der Woche, über eine Postkarte und natürlich über die Champions League.
Am Mittwoch steht das Heimspiel gegen Schachtar Donetsk an. Es geht ums Weiterkommen, es geht erstmal um 3 Punkte, es geht um viel Geld und es wird sich personell im Vergleich zu den bisherigen Champions League-Spielen einiges ändern und wir überlegen, was das sein könnte.
Und wir werden euch noch unsere Tipps mit auf den Weg geben, aber dazu später mehr.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
Wir müssen reden über das Spiel gegen den FC Augsburg. Borussia hat 1:1 gespielt und ja, Yannick, dein Stadiondebüt, man kann sagen, beziehungsweise dein Heimspieldebüt,
in dieser Saison.
Und es hielt sich in Grenzen, muss ich leider sagen.
Das Comeback hielt sich in Grenzen, das war schon von vorne bis ich war die ganze Zeit da.
Das ist gut, aber das Ergebnis.
Ja, das Ergebnis hielt sich in Grenzen, in den üblichen Grenzen Borussias. Also es schert nur das Heimspiel gegen RB Leipzig aus, das inkonsequenterweise 1:0 gewonnen wurde und nicht 1:1 endete, denn alle anderen 3 Bundesligaspiele endeten genau so. 1:1, jeweils nach einer Führung, jeweils mit einem späten Gegentor. Und man könnte sagen, so ein bisschen hat dieses Augsburg-Spiel dem Ganzen jetzt die Krone aufgesetzt, denn Borussia war ja in Überzahl und anders als zum Beispiel gegen Union und Wolfsburg hatte sie vorher auch echt gute Torchancen, um dieses Augsburger Tor einfach egal sein zu lassen. War es dann nicht, weil Borussia den Deckel nicht drauf machte, also traf Daniel Caligiuri in der 88. Minute zum 1:1.
Genau, und damit wieder mal ein Aha-Erlebnis für die Borussen, ein Ding, was sie schon öfter erlebt haben. Und das Problem allerdings, du hast es gerade schon angedeutet, finde ich, ist weniger, dass man dieses Tor bekommen hat. Natürlich sollte so etwas nicht stattfinden, aber das Problem ist, dass das Spiel natürlich schon lange entschieden sein musste. Ich habe mir tatsächlich mal eine Statistik rausgesucht, die belegt ganz eindeutig, dass eigentlich gar nicht diese späten Gegentore das Problem sind, sondern tatsächlich die Tore, die nicht geschossen werden. Da war jetzt natürlich ganz frappierend in dem Augsburg-Spiel, aber alle 3 Unentschieden zu Hause und auch die Niederlage in Leverkusen sind eigentlich Spiele, die Gladbach nach der Statistik der Expected Goals, der wahrscheinlichen Tore, die man erzielen kann aufgrund der Qualität der Chancen, in allen 4 Spielen besser. Und das ist natürlich total ärgerlich, weil es konnte also lange bevor der Gegner ausglich schon eine klare Führung da sein und darum sehe ich da ein Torproblem, was die Borussen im Moment haben. Gerade wenn man nochmal zurückschaut, letzte Saison auch 14 Gegentore in den letzten 15 Minuten, aber nicht so viele Punkte verschenkt, weil einfach die Führung klarer war.
Letzte Saison, da können wir mal zurückblicken, nur 2-mal Punkte abgegeben in der Bundesliga nach Führung gegen Leipzig in Unterzahl, nicht in Überzahl. Wir erinnern uns an die gelb-rote Karte gegen Alassane Plea. Ein sehr spezielles Spiel, deswegen kann man es fast ein bisschen rausnehmen. Und gegen Hoffenheim gab es ein 1:1. Das hat ein bisschen erinnert an dieses Augsburg-Spiel. Borussia hatte da sogar einen Elfmeter, den Alassane Plea verschoss und bekam auch sehr spät den 1:1 Ausgleich. Aber das war, wie gesagt, ein sehr singuläres Ereignis vergangene Saison, während das jetzt so ein bisschen der Normalzustand geworden ist. Ja, du sagst, es ist ein Torproblem. Ah, ja, es ist es natürlich auch und war es gegen Augsburg am Samstag. Aber es ist ja irgendwie auch ein Gegentorproblem. Gar nicht mal, dass Borussia zu viel zulässt, aber irgendwie machen die Gegner halt zu viel aus dem, was Borussia ihnen gönnt. Man muss ja sagen, alles soweit blitzsauber wegverteidigt. Also die ganze Viererkette ein ordentliches Spiel gemacht. Es gab 2 Großchancen für Augsburg. Dann macht Jan Sommer das, was wir ja von ihm gefordert haben. Er vereitelt die auch mal in bester Torwartmanier. Und dann denkt man eigentlich, okay, jetzt ist irgendwie die Gefahr gebannt. Diese beiden Chancen in der 15. Sekunde und in der Schlussphase sind vereitelt. Und das war's dann. Aber das war's dann halt nicht. Und dann ja auch noch so ein Gegentor. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Es war jetzt nicht, dass der FC Augsburg da Borussia völlig auseinandergespielt hätte. Das hat sie ja in gewisser Weise schon selbst erledigt. Also ich habe, Florian Neuer sagt, es sei ein Eiertor gewesen. Kann man so unterschreiben. Flipper, Eier,
Billard.
Billard, also viele Kneipensportarten auf jeden Fall involviert. Und am Ende stand dieses 1:1.
Tja, du hast gerade gesagt, knallt mal. Also da haben auf jeden Fall nicht die Sektkorken geknallt, jedenfalls nicht bei Borussia, eher schon bei den Ex-Borussen wie Tobias Strobel, der ja angekündigt hatte, man wolle Borussia ärgern. Hat gut geklappt, muss man sagen. Ja, also natürlich, jedes Gegentor ist auch ein Gegentorproblem, insbesondere wenn ständig in den letzten Minuten was passiert. Wobei ich sage, darüber haben wir auch im Prinzip nach der Niederlage in Leverkusen schon gesprochen, diese Situation darf überhaupt nicht entstehen. Das heißt also, wenn die Gladbacher erstens natürlich die Führung klarer gestalten, zweitens aber auch am Ende gar nicht den Gegnern immer wieder die Möglichkeit geben, in den Strafraum zu kommen und solche Situationen heraufzubeschwören. Wir denken auch an das Madrid-Spiel zum Beispiel, als auch der Ball irgendwie in den Strafraum kam, irgendwie dann dahin kam, wo der Torschütze stand. Also ja, das sind die Dinger, die einfach so nicht passieren sollten. Und ich sage, wenn man den Ball vom Tor weghält, löst man das Problem eigentlich eher. Und diese Situationen sind in der vergangenen Saison eher nicht entstanden. Da war Gladbach nämlich immer auch oft die Mannschaft, die nach hinten raus richtig Gas gegeben hat, wenn es drauf ankam und den Ball immer wieder in den Strafraum gespielt hat. Und es ist nun mal so, das ist, glaube ich, von der Kreisliga C bis in die Champions League so, hohe Bälle in den Strafraum, permanent steht der Tropfen, höhlt den Stein, irgendwann fällt mal einer runter, muss man verhindern.
Genau, deswegen ist es dann auch nicht nur an den Innenverteidigern, das irgendwie wegzuverteidigen aus dem Strafraum raus, sondern wirklich eine ganzheitliche Angelegenheit. Also die Außenverteidiger, die dann halt mal die Flanke verhindern müssen oder zumindest den Flankengeber so bedrängen, dass da keine vernünftige Flanke zustande kommt. Die Außenstürmer, die halt mit zurückarbeiten müssen, da haben wir beispielsweise gegen Real, gegen Wolfsburg auch dann Fälle gesehen, wo das vielleicht nicht mehr in allerletzter Konsequenz geschehen ist. Ja, sind da wirklich alle im Boot, deswegen muss man jetzt auch gar nicht irgendwen explizit herauspicken gegen Augsburg. Also es fängt halt vorne bei den Stürmern an, die Dinger nicht reingemacht haben. Breel Embolo hat natürlich die meisten nicht reingemacht gegen Augsburg, aber es gab ja auch noch andere Möglichkeiten für Hannes Wolf, Patrick Herrmann und so weiter. Lars Stindl, gut, das war ein Freistoß in der ersten Halbzeit. Ja, aber dann sind wir eben auch hinten bei diesen Szenen, da ist ja dann Florian Neuhaus beim 1-1 noch involviert, eigentlich klärt er den fast. Also es stecken irgendwie alle drin, deswegen fühlt es sich auch etwas schwer an, dieses Problem anzupacken, ne? Weil man nicht so richtig so den einen Punkt hat, außer zu sagen, naja, dann bekommt halt nicht diese Gegentore.
Das macht das Problem aber vielleicht noch größer.
Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Es ist nicht so einfach.
Die Gesamtsumme der Einzelteile natürlich, wenn es so viele Einzelteile sind und wenn die gesamte Mannschaft betroffen ist und Marco Rose betont ja auch immer, wie wichtig für sein Spiel die gesamte Mannschaft ist. Das heißt also, irgendwo ist in der Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen, in der Gesamtauftretensweise der Mannschaft, es wird immer gerne gesagt, da fehlt die letzte Konsequenz hinten wie vorne. Wenn du ein Tor nicht machst, dann fehlt sie vorne, kriegst ein Tor, fehlt sie hinten. Und das ist dann halt irgendwo eine Sache, wo man darauf achten sollte, weil sie sich ja doch über Wochen jetzt auch schon hinzieht. Es schien ja eine Besserung eingetreten zu sein in Mainz. Gladbach selbst spät getroffen, dann gegen Leipzig das Tor nicht bekommen. Aber auch da muss man dran erinnern, welche Riesenchancen Sabitzer am Ende noch hatte. Den Ball für ihn völlig untypisch aus 11, 12 Metern am Tor vorbeischoss. Also auch da hätte es passieren können. Borussia hat die Chancen gegeben. Augsburg hatte jetzt, du hast es auch schon angesprochen, noch eine Chance, die eigentlich viel, viel größer war als bei dem 1-1. Also von daher, irgendwas ist da im Argen und da muss Marco Rose schon nochmal nachjustieren. Er spielt das immer so ein bisschen runter. Aber eine ärgerliche Geschichte. Wir werden ja gleich auch nochmal auf Donetsk kommen. Erinnern uns, vergangene Saison.
Mit dem Runterspielen natürlich jetzt am Wochenende eigentlich mal aufgehört hat. Das fand ich ganz interessant. Das war halt so ein Switch, ne? Also er hat ja nach Leipzig interessanterweise auch sich jetzt nicht loben lassen für irgendwelche tollen Maßnahmen, sondern hat gesagt, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat. Jetzt muss man natürlich, wenn man die Hülle und Fülle der Spiele sieht, langsam denken, dass nicht die späten Gegentore dem Zufall entspringen, sondern eher vielleicht dieses Leipzig-Spiel. Ja, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, Marco Rose will das mal anpacken und hat erkannt, dass er das anpacken muss, weil Borussia auch in einen gefährlichen Bereich langsam kommt, weil es ja irgendwie den Kopf auch involviert. Ne? Also irgendwie wird es langsam zur selbsterfüllenden Prophezeiung, dass dann diese späten Gegentore fallen und der Gegner weiß mittlerweile ganz genau, dass Borussia da verwundbar ist und ja, man muss irgendwie so eine gewisse Notbremse jetzt an der Stelle mal ziehen, dass man da nicht in so einen Strudel gerät und das einfach, ja, dauernd passiert und nicht mehr aufzuhalten ist.
Ja, und das ist einfach, hat natürlich auch was damit zu tun. Also wie gesagt, auch vergangene Saison war es gerade in der Schlussphase in Gladbach-Spielen immer sehr hin und her. Und auch da, wenn man da viele Gegentore bekommt, hat der Gegner auch viele Chancen. Hat ein bisschen auch immer mit Glück zu tun natürlich. Wie gesagt, gegen Leipzig, Sabitzer schießt dann einfach vorbei. Jetzt wird der Ball von Wendt noch abgefälscht. Jan Sommer ist noch dran, kann ihn aber nicht mehr entscheidend ablenken. Das ist einfach so die Sache, dass im Moment dieses Glück, was man an anderer Stelle sich erarbeitet hat, einfach nicht da ist. Das heißt nicht, dass vergangene Saison alles Glück war, ist auch jetzt nicht alles Pech, aber das beeinflusst natürlich die ganze Geschichte. Du hast es ja ausgerechnet, 9 Punkte, die jetzt nach Führung verspielt sind, ist schon ein erkleckliches Sümmchen.
Es ist mehr als 1 Punkt pro Spiel, das muss man sich erstmal erlauben. Also ich meine, mehr als 3 kann man halt nicht verspielen und davon dann konsequent mehr als 1 zu verspielen und immer noch 1,5 im Schnitt zu holen. Das ist ja sozusagen die gute Nachricht, dass Borussia diese 12 Punkte hat, trotz dieser eklatanten Punkteverspielschwäche, weil normalerweise trifft es ja Mannschaften, das zeigt Borussias eigene Historie, also der Vereinsrekord im Punkteverspielen entstammt der Saison 2010-2011, dem Relegationsjahr, da hat man 27 Punkte nach Führung verspielt. Ich erinnere da an die Endzeit unter Michael Fronzek, ja, letztes Heimspiel 2-0 geführt gegen Stuttgart, 2-3 verloren und in seinem letzten Spiel auf St. Pauli ja auch geführt und danach verloren. Also sind wir da schon bei 6 und 2006, 2007 im Abstiegsjahr war man effektiver. Da hat man nur einmal Punkte verspielt, man hat aber auch nur 7 Mal geführt in der ganzen Saison. Das ist dann eher ein anderes Problem.
Ja, da ist irgendwie die Welt dann doch inzwischen eine völlig andere geworden bei Borussia Mönchengladbach. Wenn man sich das überlegt, was in den Jahren dann tatsächlich noch los war. Und ja, die Zeitenwende begann dann ja tatsächlich auch mit diesem St. Pauli-Spiel. Ja. Michael Fronzek musste danach gehen, Lucien Favre kam und drehte die Gladbach-Welt innerhalb einer Saison, kann man sagen, auf den Kopf, rettete und ein Jahr später war man dann im Playoff der Champions League.
Und jetzt sitzen wir hier.
Genau, jetzt sitzen wir hier und Borussia ist wieder in der Champions League zum 3. Mal. Werden wir gleich auch noch ausführlich drüber reden, über das Spiel gegen Schachtar Donetsk, aber zunächst einmal. Wir hatten jetzt ja keinen richtigen Helden im Borussia-Spiel, das muss man ja sagen. Christoph Kramer ist Spieler des Spiels geworden, weil er wirklich eine starke Leistung als Läufer und als Passspieler und als Kämpfer geboten hat. Aber so richtig wäre halt einer da gewesen, der vielleicht 2-3 Tore geschossen hat oder das Spiel entschieden hat oder wie auch immer, Brel Embolo hätte es sein können. Ist er aber nicht gewesen und deswegen haben wir in dieser Woche einen anderen Helden zu feiern.
Unser Hörer of the Week.
Genau, der Hörer of the Week und der kommt aus Hagen. Genauer gesagt, ein gebürtiger Mönchengladbacher ist er eigentlich, 1971 im Bethesda-Krankenhaus oben in der Oberstadt geboren. Und Michael van Wijk, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, was hat er gemacht? Er hat uns tatsächlich eine Postkarte geschickt. Und da muss ich sagen, das feiere ich jetzt schon seit Tagen. Eine Postkarte und noch einen Brief dazu geschrieben. Liebes Fohlenfutter-Team, erstmal vielen Dank für meinen Lieblingspodcast, schreibt er. Das hört man gerne, das liest man
vor allem gerne. Ich hoffe, er hört auch mehr als einen.
Ja, er wird das hier mit Sicherheit hören. Und da grüßen wir auf jeden Fall mal nach Hagen. Ich habe eine Zeit lang dort auch gewohnt, während meiner Ausbildung bei der Westfalenpost wegen des Volontariats.
Beide in Westfalen unterwegs.
In Weringhausen, genau.
Ich in Dortmund.
Du in Hagen. Hagen ist ja quasi ein Vorort von Dortmund.
Ja, genau. So
in Hagen, Weringhausen, dort, wo einst die neue deutsche Welle mit initiiert wurde, musikalisch in den 80er Jahren.
Von Carsten Kellermann, wir hören uns.
Ja, genau, wir hören uns, genau. Aber jetzt erstmal zurück zu dieser Postkarte. Es ist natürlich keine Postkarte von Hagen, sondern eine kultische Postkarte, die das Denkmal der Borussen in Eigenzeit zeigt, mit Hacki Wimmer, Berti Vogts und Günter Netzer, 1975 von dem Künstler Bonifacio Stirnberg geschaffen und seitdem steht es mitten in Aiken, der Geburtsstätte Borussias, und in dem Brief schreibt er noch, dass er 1984 erinnert er an ein Spiel, das erste Fernsehspiel, live übertragene Bundesligaspiel, abgesagt damals Gladbach gegen Bayern wegen des Nebels von Lodz. Nachgeholt, Gladbach gewinnt 3-2 und damals sagte sein Onkel zu ihm, zu Michael van Wijk, wir müssen ins Stadion und Lothar Matthäus auspfeifen.
Ich muss großartig. Mal sagen, das war seine Rückkehr dann, ne? Nach
ja, dem Pokalfinale. Genau. Ja, 1984 Pokalfinale. Gladbach-Fans haben jetzt 1 Million Bilder im Kopf. Matthäus hatte seinen Abschied angekündigt, schoss dann im Pokalfinale im Elfmeterschießen den Ball. Damals war das Pokalfinale noch in Frankfurt, schoss den Ball nach Wiesbaden oder je nachdem Offenbach, je nachdem wie die Richtung war. Dann gab es eben diese Rückkehr und ja, da scheinen dann die Gladbach-Fans, haben es nie vergessen, Judas Rufe und all diese Dinge. Aber man ging ganz bewusst ins Stadion, um Lothar Matthäus auszupfeifen und man siegte 3-2. Frank Mill, Uli Borowka und Michael Fronzek haben getroffen und da schreibt er, das Feuer ist seitdem nie wieder erloschen. Dies war mein persönlicher Borussen-Erweckungsmoment. Grandios, toller Brief, tolle Postkarte, auch die vollgeschrieben, ohne Ende. Also klasse Geschichte und unser Hörer der Woche.
Michael van Wijk aus Hagen.
Genau.
Gebürtig Dankeschön. Aus Mönchengladbach. Und wenn ihr uns auch eine Postkarte schreiben wollt, komm, jetzt hauen wir die Adresse auch immer raus.
An genau.
Die Lüpertzender Straße 161 in 41061. Viele Nullen und Sechsen und Einsen. Ja. Mönchengladbach, also Lüpertzender Straße 161 in 41061 Mönchengladbach. Oder auch immer gerne per Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de. Wir hatten euch ja vergangene Woche gebeten, uns auch mal so ein bisschen Feedback zu geben über euer Hörverhalten, über welche Themen wir hier gerne sprechen sollen. Hört ihr lieber Podcasts, die sich viel mit dem vergangenen Spiel beschäftigen, die lieber nach vorne schauen, die auch in die Historie blicken oder ein bisschen mal ganz über Themen am Rande sprechen? Schreibt uns gerne, wie gesagt, eine Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de. Eine Postkarte, ein Brief, was auch immer oder über unsere Social-Media-Kanäle @fohlenfutter, da freuen wir uns und berücksichtigen das gerne. Dann würde ich sagen, widmen wir uns auch dem, was kommt, dem Champions-League-Spiel gegen Schachtel Donetsk am Mittwoch um 18.55 Uhr. Kleiner Werbeblock noch, das Spiel läuft bei DAZN und wenn ihr noch kein Abo habt, könnt ihr einen kostenlosen Probemonat abschließen. Geht da mal auf rp-online.de/DAZN. Saison DAZN. So, wir werden das Spiel auf jeden Fall gucken. Zwar nicht im Stadion, das übernehmen unsere Kollegen, aber ja, es ist jetzt kein ganz so unwichtiges. Es ist der Beginn der Champions League Gruppenphasenrückrunde, wenn man so will. Borussia hat 5 Punkte, ist Tabellenführer und so muss man sagen, kann das Ding jetzt noch nicht nach Hause bringen, aber hat es in der eigenen Hand.
Genau, also Oskar Wendt sagte bei uns im Interview, wir haben jetzt noch 3 Endspiele. Zunächst natürlich das Heimspiel gegen Donetsk, dann das Heimspiel gegen Inter Mailand und schließlich zum Abschluss am 9. Dezember das Spiel bei Real Madrid im kleinen Stadion. Dort wird es, das hat Oskar Wendt auch prophezeit, tatsächlich um alles gehen. Er geht davon aus, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. Die Borussen könnten es sich einfacher machen, indem sie die ersten beiden Spiele gewinnen.
Ja, es könnten sogar 4 Punkte reichen. Dann wäre dieses Realspiel wurscht. Also am Mittwoch gegen Donetsk gewinnen, genau. Und dann 0-0 oder 1-1 gegen Inter. Dann hat man nämlich den direkten Vergleich gewonnen und wäre auch sicher im Achtelfinale. Und was wäre das? Borussia würde bei Real Madrid spielen und wäre schon im Achtelfinale der Champions League. Es ist nicht unmöglich und nicht unfassbar unwahrscheinlich.
Genau, aber, und damit sind wir dann auf der anderen Seite der Geschichte, das Donetsk-Spiel, das erste, was jetzt kommt, ist ebenso chancenreich wie gefährlich, denn Borussia kann auch noch Gruppenletzter werden, das darf man nicht verbessern. Also sie hat bisher 5 Punkte eingesammelt, 2 Unentschieden gegen Inter und Real, klasse Ergebnisse und dann eben dieses herausragende 6-0 in Donetsk, aber das dürfen wir auch nicht vergessen. Klare Ansagen allenthalben von verschiedenen Borussen schon, unter anderem von Christoph Kramer im Interview mit unserer Redaktion, der klar gesagt hat, da wird ein anderes Donetsk in den Borussia-Park kommen, als wir es in Kiew gesehen haben. Und da sage ich, der Mann hat Ahnung und Recht.
Ja, was erwarten wir für ein Donetsk? Die haben am Wochenende unentschieden gespielt gegen Alexandria. Ich glaube, das sagt jetzt nicht so viel aus. Donetsk wird jetzt auch nicht Borussia auf die leichte Schulter nehmen, weil die 1-1 gegen Augsburg gespielt haben.
Nein. Und Donetsk wird aber definitiv hier mit einem anderen Ansinnen antreten, als bei, sie werden bei dem 0-6 nicht mit dem Ansinnen angetreten sein, 0-6 verlieren, aber sie werden wahrscheinlich hierher kommen, weil sie auch genau wissen, was für eine große Chance sie haben. Denn wenn die Donetsker hier gewinnen, dann sind sie fast schon durch. Und deswegen wird es auch da darum gehen, einfach in dieser Gruppe sind ja diese beiden Mannschaften die Kleinen von vornherein gewesen und haben jetzt die Riesenchance, da mindestens mal ins Achtelfinale der Champions League zu kommen. Und ja, also wird Donetsk auch hier in den Borussia-Park kommen, um hier zu gewinnen, weil dann wären sie schon richtig weit, denn sie haben ja schon in Madrid gewonnen und da ist eben auch das große Ausrufezeichen zu setzen, auch da geschwächt durch Corona-Ausfälle und 3:0 zur Halbzeit, da hat man ja, oder es stand 3:0 jedenfalls zwischenzeitlich, da hat man ja Riesenaugen bekommen, das war das erste Spiel der Gruppe, ein bisschen zeitlich vorversetzt. Ja, und das zeigt Gefahr im Verzug möglicherweise.
In der Gruppe ist alles drin. Es spielt dann abends Inter gegen Real und Real auch wirklich nicht gut in Schuss in La Liga. Inter wiederum 4-2 gewonnen, aber auch nach Rückstand. Also, mein Gott, also ist wirklich noch alles drin in dieser Gruppe und wir werden dann nächste Woche, wenn wir über das Inter-Spiel reden, wieder eine völlig andere Ausgangssituation haben. Vielleicht eine sehr gute für Borussia, aber es besteht eben auch die Gefahr, dass Borussia dann halt nur Dritter ist nächste Woche.
So, und genau dieses wird Marco Rose natürlich seinen Spielern auch sagen. Also er wird sie einerseits natürlich daran erinnern, und das hat auch Oskar Wendt nochmal klar gesagt, wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, haben wir richtig gute Chancen, diese Punkte zu holen. So. Und auch damit kann man einfach nur sagen, 100% recht hat der Mann, der ja nun lange Erfahrung hat als ältester Borusse und weiß, was er sagt. Hat
schon mit Kopenhagen schon Champions League
gespielt. Genau, und da auch tatsächlich bis ins Viertelfinale, glaube ich, gekommen. Oder ins Achtelfinale, Entschuldigung. Damals gegen Chelsea, kein Tor geschossen, 0-0, 0-2 in dem Achtelfinale. Hat gesagt, hat Riesenspaß trotzdem gemacht. Und klar, er will dann nochmal im Herbst seiner Karriere auch nochmal auftauchen.
Hast du das jetzt nachgeguckt mit Kopenhagen oder hast du das wieder aus deinem Kopf geholt?
Nee, das hatte ich vorher nachgeguckt, als ich mit Oskar Wendt das Interview gemacht hat.
Man weiß ja nie, das taucht ja manchmal auch auf und man fragt sich selber, wo kommt das denn jetzt her?
Genau, das manchmal sagt man irgendein Stichwort und plötzlich hat man dann irgendwas im Kopf und denkt, warum ist das eigentlich da? Naja, aber wenn es nicht nur immer Fußball ist, ist es gut, aber es ist so. Und Borussia spielt zu Hause. Es ist ja jetzt diese große Heimspielserie mit 4 Heimspielen in Folge, aber wenn man sich dann so die Heimbilanz bisher anguckt, ist das gar nicht so eine Jubelgeschichte, denn eigentlich ist es bisher eine Auswärtssaison, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also die großen Momente, abgesehen vom Heimsieg gegen Leipzig, gab es auswärts, in den Auswärtsspielen. Ich habe heute Morgen eine Statistik gesehen, dass sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League und der Serie A es bislang in dieser Saison mehr Auswärts- als Heimsiege gab. Ja, früher war es so, dass es doppelt so viele Heimsiege wie Auswärtssiege gab und das ist schon bemerkenswert, oder? Also, wann immer man jetzt über Heim-Auswärts redet, es scheint wurscht zu sein, statistisch gesehen.
Ja, ich meine, da sollten sich jetzt über diese Nachricht definitiv mal die Fans freuen, denn das zeigt, welchen Wert sie haben, dass sie also auch gerade in so engen Spielen, ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass Borussia wahrscheinlich von diesen 3 Heimunentschieden 1 oder 2 nicht passiert wäre mit Fans im Rücken, weil da einfach diese Stimmung ja dann doch nochmal trägt, das sagen ja auch die Spieler ganz klar. So ist es eigentlich egal, wo man spielt, man könnte jetzt ja bösartig sagen, die modernen Stadien sehen ja auch dann noch alle gleich aus, mehr oder weniger.
Ja, in vielen Fällen weiß man ja gar nicht, wo man gerade ist, aber es war ja in Kiew schon angenehm, dass da eine Laufbahn ist und man denkt,
wir sind Berlin. Berliner Olympiastadion, genau. Nein, aber es ist einfach so, dass offenbar die Heim-Auswärtsgeschichte da nicht mehr so eine Rolle spielt. Und
auch in dieser Champions-League-Gruppe, 2 Auswärtssiege und 1 Heimsieg.
Ich glaube dadurch, dass eben keine Zuschauer da sind, aber der Anspruch, die Heimspiele trotzdem gestalten zu müssen, darum, da der Fußball ja auch wiederum sich dahingehend verändert hat, nicht mehr diese Ballbesitzgeschichten, sondern auch viel mit Konter gespielt wird. Das heißt also, dass die Heimmannschaften doch irgendwo das Gefühl haben, sie müssen mehr für das Spiel tun. Die Gästemannschaften können ein bisschen mehr abwartend spielen und das scheint dann leichter zu fallen. Lustigerweise, die Leipziger waren ja eine Mannschaft, die hier in Gladbach eigentlich wie eine Heimmannschaft ein bisschen aufgetreten ist, haben versucht, das Spiel zu machen, hatten auch interessanterweise, wir haben eben schon über die Expected Goals gesprochen, aber das war das Spiel, in dem der Gast, also die Leipziger, die besseren Chancen hatte, an dieser Statistik gemessen. Also im Prinzip hat Gladbach den einzigen Heimsieg in der Konstellation vom Spiel, wie es sich dann dargestellt hat, in einem Auswärtsspiel geholt.
Es fing ja schon diese Saison an, dass ja ein 8:0 Auswärtssieg im Pokal im eigenen Stadion stattfand. Das ist eigentlich ja das Sinnbild für diese Auswärtsheimfrage, dass irgendwie gerade alles durcheinander und nicht mehr am Platz ist, an dem es vorher mal war. Also ein Heimspiel gegen Donetsk von dem man nicht so richtig, also Borussia muss nicht reisen, das können wir festhalten, das ist vielleicht ein Vorteil.
Gerade was die Ukraine angeht, offenbar ein großer Vorteil.
Genau, da gab es ja auch das große Thema Corona rund um die ukrainische Nationalmannschaft, deswegen muss man auch erstmal gucken, wer überhaupt bei Donetsk letztendlich dabei ist. Dann können wir mal schauen, wer bei Borussia dabei ist, denn da wird sich ja im Vergleich zu den bisherigen Champions-League-Spielen etwas ändern. Marco Rose hat ja bis auf Embolo und Stindl, also Embolo hat in Mailand begonnen, Stindl dann in den anderen Spielen, hat er immer exakt die gleiche Champions-League-Mannschaft gebracht. Das funktioniert nun nicht mehr, weil Alassane Player, Rami Benzebaini Corona haben und Jonas Hofmann verletzt ist. Also muss diese Champions-League-Elf auf gleich drei Positionen verändert werden.
Ja, und das tut natürlich weh, denn gerade Benzebaini und Player sind natürlich schon extrem wichtige Spieler, Jonas Hofmann auch. Also Jonas Hofmann war ja der Spieler, der im Prinzip bei Marco Rose immer gespielt hat, auch wenn er mehrere Positionen hat er dann bekommen, um immer in der Mannschaft zu sein. Also das ist schon ein Trio, wo man sagen kann, das tut Gladbach richtig weh. Wenn wir gleich über die Aufstellung reden, ist natürlich jetzt, sagen wir mal, die Handlungsmöglichkeiten des Trainers sind da schon etwas deutlich eingeschränkter, weil Hofmann eben auch jemand ist, der extrem variabel ist. Man kann auch mit Alassane Player kann man einen Zweiersturm bilden. Er hat auch schon mal mit einer Doppel-10 gespielt, damals in Leipzig, kommt über die Seite. Also von daher, und klar, Benzebaini mit seiner Art und Weise zu spielen, er beeindruckt Gegner ganz einfach, weil er einfach unglaublich präsent ist. Immer nervt wieder. Sie. Ja, er nervt sie, er beeindruckt sie und er ist einfach auch ein guter Kicker. Und er ist auch flexibel einsetzbar, war Innenverteidiger in der Dreierkette, hat sogar schon mal auf der 6 probeweise gespielt. Also, und er ist vor allen Dingen jemand, in solchen Spielen, er ist kopfballstark, er kann auch mal aus der zweiten Reihe schießen. All diese Dinge hat er auch in Donetsk, in Donetsk hat er getroffen? Ja.
Ja, das war nach dem Standard.
Genau.
Ja, im Pokal hat er aus der Distanz getroffen. Genau. Also ja, einfach sehr vielseitig, nur jetzt fehlt er halt. Und ja. der alte Schwede Oskar Wendt wird also, denke, da kann man sicher sein, einen Startelf-Einsatz bekommen.
Es wäre verwunderlich, wenn
Champions
nicht.
League, du hast angesprochen, die Möglichkeiten sind damit limitiert. Wenn wir jetzt mal von der Startelf gegen Augsburg ausgehen, ich habe probiert, was könnte Marco Rose überhaupt ändern. Ich bin jetzt auf 2 Änderungen gekommen. Also wir können ja nochmal rekapitulieren. Sommer war im Tor, davor Leiner, Ginter, RWD, Wendt. Auf der Doppel-6 Kramer, Neuhaus. Auf der 10 Stindl. Und dann war vorne die Dreierreihe Hermann, Embolo und Wolf.
Ich würde gar nicht so viel ändern. Ich würde eine Veränderung, glaube ich, vornehmen, wenn ich jetzt Marco Rose wäre. Also hintenrum bleibt alles wie gehabt. Wie gesagt, Wendt rein. Kramer, Neuhaus, Neuhaus hat sein Tor geschossen gegen Augsburg. Kramer ganz wichtige Laufarbeit geleistet, war der Umschaltspieler, hat also wirklich ein bisschen den Dreh- und Angelpunkt da gegeben. Ich würde zwei Dinge tun. Ich würde Markus Thuram in die Mannschaft nehmen. Er ist ja Borussias Champions League-Held, hat die beiden Heimtore gegen Real Madrid erzielt und ist natürlich so mit seiner Art und Weise zu spielen. Er ist einfach eine Institution im Gladbacher Spiel inzwischen und er ist auch der, wo die Gegner drauf schauen. Er hat auch in Donetsk, er beeindruckt die Gegner. Und dann würde ich tatsächlich Hannes Wolf in der Mannschaft lassen. Und über die andere Seite kommen lassen, Thuram und Wolf, auf den Flügeln. Und dann würde ich Stindl und Embolo tauschen. Mhm. Also Stindl ins Sturmzentrum als Neuner. Denn Stindl hat, glaube ich, dann die etwas größere Coolness vor dem Tor. Und Brel Embolo auf der anderen Seite ist einer, der mit seiner Wucht ganz einfach auch beeindrucken kann. Und er hat ja wirklich, das muss man einfach sagen, er hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Augsburg. Und macht er seine Tore, dann hätte er ein überragendes Spiel gemacht. Und er ist einfach fleißig, er ist einfach engagiert, er kann den Gegner wirklich richtig Probleme bereiten. Und darum sage ich, den brauchst du eigentlich auf dem Platz, insbesondere wenn Jonas Hofmann und Player nicht da sind. Und darum wäre meine Offensivreihe tatsächlich, also vor Kramer Neuhaus, das Trio Thuram, beziehungsweise Wolf, Embolo, Thuram und vorne drin Lars Stindl.
Ja, interessante Variante mit Stindl und Embolo. Würde ich dann so mitgehen. Ich habe nur dass vielleicht vorne rechts Valentino Lazaro dann mal einen Startelf-Einsatz bekommt, weil Hannes Wolf und Patrick Herrmann sich nun nicht unverzichtbar gemacht haben, beide aber so eine gewisse Joker-Qualität auch haben könnten und diese österreichische rechte Seite mit Leiner, Lazaro, die Lala-Seite im Prinzip, vielleicht mal eine Variante sein könnte. Also, ne, Valentino Lazaro hat in der Nationalmannschaft gezeigt, dass er auch bereit ist für die Startelf. Ist jetzt viermal in Folge bei Borussia eingewechselt worden. Denke, das könnte vielleicht mal was sein. Aber ansonsten sind wir uns ja einig. Und es gibt, wie gesagt, auch nicht so viele Möglichkeiten hinten, da jetzt was anderes zu machen. Dreierkette, dafür fehlt Benze Baini. Dafür wäre Dennis Zakaria wieder zurück. Er ist ja, das wussten wir letzte Woche auch noch nicht, ahnten wir auch noch nicht, hat sein Comeback gefeiert, wird aber erstmal auf der Bank sitzen, weil er ja vielleicht noch nicht mal eine komplette Halbzeit im Tank hat. Hinten raus vielleicht eine interessante Variante, um ihm dann mal ein paar Minuten mehr zu gönnen. Aber ja, deswegen ist dieser Defensivblock momentan auch einfach gesetzt.
Ja, zumal er eigentlich auch gut funktioniert. Also das muss man ja sagen, trotz der eben besprochenen Gegentorproblematik. Natürlich ist da die Abwehr auch immer mit drin, aber im Grunde genommen ist es einfach eine gute Kette. Und ich glaube, dass diese Viererkette sich inzwischen auch gerade für so ein Spiel ganz gut aufgestellt hat. Borussia muss mit einer gewissen Geduld an das Spiel gehen. Und ich glaube, gerade die Donetsker werden versuchen, vieles über schnelle Konter zu erledigen. So haben sie es in Madrid gemacht. Und ich glaube, dass man dann einfach mit diesen 6 Defensiven, die man dann gegen den Ball ja hat, und auf der Seite dann noch ein einrückender Thuram möglicherweise, das könnte natürlich dann auch für Valentino Lazaro im Gegensatz zu Hannes Wolf reden, weil er wahrscheinlich die defensive Stabilität noch etwas größer macht. Aber generell hat dann Marco Rose einfach diese 6 Spieler gegen den Ball, die defensiv zumachen können. Und ja, also deswegen glaube ich auch nicht, dass der Defensivblock geändert werden muss. Und vorhin haben wir darüber gesprochen. Ich glaube, dass die Aufstellung, die ich mir ausgedacht habe, für einen 3-0-Sieg reichen könnte.
3-0, ich wollte dich gerade fragen. Und habe währenddessen überlegt, was ich sage. Das so häufige Gegentor wird es geben, aber ich glaube auch an 3 Tore, deswegen 3-1. Ich wiederhole einfach meinen Augsburg-Tipp. Denke, dass Borussia so ein bisschen doch ein Champions-League-Gesicht zeigt in dieser Saison. Also man merkt der Mannschaft schon an, dass irgendwie also jedes Spieler zum gewissen K.O.-Charakter und man hat natürlich nicht diese explizite Favoritenrolle, womit die Mannschaft sich in der Bundesliga mitunter auch nochmal schwer tut. Haben wir in Mainz ja beispielsweise auch gesehen. Deshalb ja ein 3-1, weil es dann letztendlich doch ganz gut fluppt, besonders vorne. Und Prill Embolo schießt ein Tor.
Das wäre jetzt, würde ich ihm gönnen, weil er einfach ein sehr engagierter Spieler ist und sich bei diesen Toren da immer so ein bisschen selbst im Wege steht. Wobei, ich würde es ihm dann einfach gönnen, wenn er das hinkriegt. Es ist ja auch unglaublich wichtig für Borussia, dieses Spiel zu gewinnen, weil das wäre schon eigentlich die Basis, zu sagen, wir kommen in dieses Achtelfinale. Und gerade auch mit der Corona-Problematik wäre es auch eminent wichtig, einfach ganz stumpf gesagt die Kohle einzusammeln. Denn das ist schon richtig, was dann rüberkommt. Und ja, darum sage ich, ganz wichtig, dieses Spiel Donetsk, das ist wirklich das Finale. Da kann alles von Borussia vieles geregelt werden. Den einen Punkt kann man dann irgendwo noch insgeheim einsammeln. Und glaube ich, dann wäre man ja auf jeden Fall oder hätte man sehr gute Chancen, auch Dritter zu werden. Das darf man auch nicht vergessen.
Das ist dann noch nicht fix, aber wird wahrscheinlich mit 7 Punkten am Ende dann so genau passieren.
Gegenüber Donetsk, dann hätte man zumindest das Fortkommen in der Europa League. Und das ist ja das Ziel. Das wäre im Vergleich zum vergangenen Jahr dann auch der nächste Schritt, zu sagen, wir überwintern tatsächlich international. Im Pokal soll das ja auch gelingen mit dem Spiel in Elversberg. Also von daher Donetsk als Finale, Gladbach gewinnt und legt damit die Basis für den Einzug oder fürs Überwintern in Europa, sagen wir es mal so.
Man kann sich den Matchball dann erspielen. Das ist so ein bisschen Borussia Serving for Match gegen Donetsk.
So ist es.
Wir sind gespannt und hören uns dann nächste Woche wieder, reden über dieses Spiel, über Schalke und dann, es geht ja Schlag auf Schlag, schon über das Heimspiel gegen Inter Mailand, in dem sich, je nachdem, was am Mittwoch passiert, alles entscheiden kann.
So ist es. Also, bis dahin viel Spaß beim Fußball gucken. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de